请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 23. Mai 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Anschließend begeben wir uns in Reise durch Taiwan nochmals auf die Spuren der ehemaligen Militärdörfer in Taiwan. Uta Rindfleisch und Juliane Miller stellen heute weitere Militärdörfer in Taipeh und Umgebung vor, die einen Besuch wert sind. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Der 2020 erschienene Roman Taiwan Travelogue oder im chinesischen Original Taiwan Manyou Lu erzählt die Geschichte einer japanischen Autorin, die im Jahre 1938, also in der Zeit, als Taiwan noch japanische Kolonie war, Taiwan gemeinsam mit einer einheimischen Dolmetscherin bereist, um einen Bericht zu schreiben. Das Buch gibt dem Leser gegenüber jedoch vor, die Übersetzung eines ursprünglich japanischen Reiseberichts zu sein. Die vermeintliche Übersetzerin, die ja eigentlich einfach die Autorin ist, fügt so zum Beispiel Fußnoten hinzu, in der sie das Geschehen aus Perspektive der Übersetzerin kommentiert. Über diese besondere Verschachtelung regt das Buch dazu an, der Macht Beachtung zu schenken, die Sprache, Geschichtsschreibung und auch Übersetzung innewohnt. Es ist ein Roman, der die koloniale Geschichte Taiwans, die wichtiger Bestandteil der heutigen taiwanischen Identität geworden ist, aus neuer Perspektive bespricht. Der Roman, oder genau genommen seine englische Übersetzung, wurde vor wenigen Tagen mit dem renommierten Booker Prize in Großbritannien ausgezeichnet. Einige Monate zuvor hatte er bereits den Nationalen Buchpreis für übersetzte Literatur in den USA gewonnen. Bei beiden Preisen ist es das erste Mal, dass ein Buch aus Taiwan oder überhaupt ein chinesischsprachiges Buch den ersten Platz belegt. Diese Auszeichnungen auf internationaler Bühne haben auch in Taiwan dazu geführt, dass das Buch zurzeit in aller Munde ist. Die Leute hier sind stolz auf das Buch, denn es repräsentiert Taiwan vor den Augen der Welt und beginnt somit ein Bedürfnis nach politischer Teilhabe und Selbstbestimmung zu erfüllen, das viele hier verspüren. Zuvor habe ich den Roman bereits mit der deutschen Übersetzerin Karin Betz besprochen. Das ganze Interview ist online im Kulturpanorama zu hören. Die deutsche Fassung erscheint voraussichtlich nächstes Jahr. Die heutige Sendung möchte ich nutzen, Ihnen die Reden der Autorin und der englischen Übersetzerin wiederzugeben, da sie sehr gut die starken emotionalen Reaktionen auf die Preisverleihung in Taiwan erklären. Hier zunächst ein Ausschnitt der Rede der Autorin Yang Shuangzi. Manche Menschen glauben, dass Kunst und Literatur strikt von der Politik ferngehalten werden müssen. Ich jedoch bin der Überzeugung, dass Literatur nicht von dem Boden getrennt werden kann, auf dem sie gewachsen ist. In diesem Sinne lässt sich die Literatur auf einer grundlegenden Ebene nicht von der Politik loslösen. Wenn man die moderne Literaturgeschichte Taiwans betrachtet, ist es offensichtlich, dass wir Schriftsteller seit einem Jahrhundert immer wieder dieselben Fragen stellen. Welche Art von Zukunft wünschen sich die Menschen in Taiwan? Was für eine Nation wollen die Menschen in Taiwan sein? Taiwan Travelogue reiht sich in diese lange Liste von Werken ein, die genau diesen Fragen nachgehen. Taiwans Bevölkerung hat mehrere Kolonialregime überstanden und sah sich immer wieder der ständigen Gefahr einer Invasion ausgesetzt, wenn sie mit geopolitischen Kräften konfrontiert war, die so viel mächtiger sind als unsere eigenen. Welchen Nutzen hat in solchen Zeiten die Literatur? Ich für meinen Teil habe immer daran geglaubt, dass Literatur eine enorme Kraft besitzt. Literatur mag langsam erscheinen, aber sie wirkt mit unerschütterlicher Entschlossenheit. Sie ist oft leise, aber sie vermag es, Ideen weit und breit zu streuen. Zwischen dem Verfassen eines Werkes und seiner Übersetzung mag viel Zeit vergehen. Doch die Übersetzung ermöglicht es dem geschriebenen Wort, die Grenzen von Zeit und Raum zu überwinden. Ich glaube an die Kraft der Literatur, weil sie in der Welt des Geistes niemals klein beigegeben oder den Dialog zwischen den Menschen aufgegeben hat.
Danke,
Mein Dank gilt dem International Booker Prize. Vielen Dank an die Übersetzerin des Buches, Lynn King. Danke an jeden Einzelnen, der es mir ermöglicht hat, heute hier zu sein. Meine Schlussworte möchte ich meiner Heimat Taiwan widmen. Die jahrhundertelange Suche in der taiwanischen Literatur ist im Grunde das jahrhundertelange Streben der Menschen in Taiwan nach Freiheit und Gleichheit. Ich schätze mich überaus glücklich, als Taiwanerin geboren worden zu sein, und ich bin sehr stolz darauf, heute als Schriftstellerin aus Taiwan vor Ihnen zu stehen. Ich danke Ihnen. Als nächstes folgt die Rede der Übersetzerin Lynn King.
In 2022, when Russia invaded Ukraine,
als Russland 2022 in die Ukraine einmarschierte, traf ich die bewusste Entscheidung, nicht mehr wahllos chinesischsprachige Werke zu übersetzen, sondern mich auf absehbare Zeit ausschließlich auf Literatur aus Taiwan zu konzentrieren. Ich sagte mir, dass ich das so lange tun werde, bis der Tag kommt, an dem die Souveränität meiner Heimat keine Provokation oder Pointe mehr darstellt, bis es sich für keinen englischsprachigen Menschen mehr leichtfertig dahinsagen lässt. Ich sollte dich wirklich mal in Taiwan besuchen, solange es noch existiert.
While translating Taiwan Travelogue, I knew I was taking big risks.
Während ich an Taiwan Travelogue arbeitete, war mir bewusst, dass ich große Risiken einging. Ich sah das Projekt als einen experimentellen Gegenentwurf zum Branchenstandard des englischsprachigen Verlagswesens, der besagt, dass Übersetzungen und Übersetzer dann am besten sind, wenn sie unsichtbar bleiben. In diesem Buch gibt es Anmerkungen der Übersetzerin, Fußnoten, Vor- und Nachworte sowie drei verschiedene Aussprachesysteme für dieselben Schriftzeichen. Die englische Ausgabe verlangt den Lesenden daher viel Aufmerksamkeit und Arbeit ab. Und zwar genau deshalb, weil sie sich weigert, Taiwans mehrsprachige, kulturelle und multiethnische Realität zu vereinfachen.
As such, I thought the English Taiwan Travelogue would have a very small and very niche readership.
Aus diesem Grund dachte ich, dass die englische Fassung von Taiwan Travelogue nach ihrer Veröffentlichung in den USA im Jahr 2024 nur eine sehr kleine Nischenleserschaft finden würde. Das Buch stieß jedoch auf eine Aufmerksamkeit bei der Kritik, die niemand von uns vorgesehen hatte. Zu Hause in Taiwan hat das internationale Rampenlicht das Buch zu einem herausragenden und leuchtenden Beispiel dafür gemacht, wie unsere Geschichten im Ausland erzählt werden können. Aber kein Buch sollte die Last tragen müssen, stellvertretend für ein ganzes Land zu sprechen. Mein persönliches Ziel und das meiner Übersetzungskollegen ist es, so viele verschiedene Stimmen aus Taiwan ins Englische zu übertragen, dass niemand mehr die taiwanische Literatur auf einen Monolithen reduzieren kann. Denn wir sind kein harmonischer Chor, sondern eine Kakophonie, widersprüchlich und unbändig, genau wie jede gesunde, wehrhafte Demokratie. Ich möchte mich zuerst bei unseren Verlagen bedanken. Grey Wolf Press, insbesondere dem furchtlosen Team in den USA, sowie bei And Another Stories, unserem geliebten Zuhause in Großbritannien. Der Grund für die lange Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung in den USA und in Großbritannien war schlichtweg, dass wir keinen Verlag finden konnten, der bereit war, den Namen der Übersetzerin mit auf das Cover zu drucken.
In the US, Orange Juice is sold with the options no pulp and with pulp.
Orangensaft wird in den USA meist mit den Optionen ohne Fruchtfleisch und mit Fruchtfleisch verkauft. Vor ein paar Tagen habe ich gelernt, dass Orangensaft hier in Großbritannien stattdessen entweder als smooth, also fein passiert, oder with juicy bits, also mit saftigen Stückchen, bezeichnet wird. Ich hoffe, wir können alle anfangen, Übersetzungen nicht länger als das bloße Fruchtfleisch zu betrachten, sondern als genau diese saftigen Stückchen und sie ebenso stolz vorne auf dem Karton auszuweisen. An dieser Stelle weise ich noch einmal auf das ausführliche Interview mit der deutschen Übersetzerin Karin Betz hin. Sie können es auf unserer Homepage oder auf allen Podcast-Plattformen in der Sendung Kulturpanorama finden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Musik.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Ich bin Juliane Miller und heute spreche ich weiter mit meiner Kollegin Uta Rindfleisch über Militärdörfer in Taipeh und Umgebung, die es sich lohnt zu besuchen.
Ein Militärdorf, was ich kürzlich besucht habe, ist das Huanminxinzun. Darauf hattest du mich aufmerksam gemacht, ja, weil es die Besonderheit hat tatsächlich, dass es ja quasi das letzte belebte Militärdorf ist. Beziehungsweise ist es das letzte, es ist eins der wenigen.
Es ist bestimmt nicht das letzte, denn es gibt immer noch Militärdörfer über die Stadt verteilt, nur dass diese nicht unbedingt vom Bambuszaum umgeben sind und dass die Leute eben wirklich noch drin wohnen und man die nicht so als Militärdörfer wahrnimmt.
Mhm. Ja. Also das Huanminxinzun tatsächlich, das soll jetzt ab Ende März ja eröffnet werden. Ab Ende März soll es dort dann am Wochenende um 2 Uhr und 4 Uhr nachmittags jeweils Führungen auf Chinesisch geben. Also das befindet sich quasi noch in diesem Prozess der Öffnung für die Öffentlichkeit. Es gibt schon jetzt ein Besucherzentrum, das aber gleichzeitig auch als Gemeinschaftszentrum für die Bewohner vor Ort funktioniert.
Ja, ich habe nun gehört, dass viele der Bewohner dort eigentlich nicht so begeistert darüber sind, dass das geöffnet werden soll, denn man wird praktisch zur Schaufensterpuppe oder so. Ich muss sagen, als ich nach Taiwan kam vor über 40 Jahren, da gab es ja dort, wo heute der Da'an Park ist und wo der Senlin Park sind, noch sehr große Militärdörfer. Die waren jetzt nicht von einem Zaun umgeben. Man konnte da also tatsächlich reingehen. Aber ich habe das ungern gemacht, weil diese Gassen waren so eng und man guckt praktisch direkt ins Wohnzimmer von den Leuten. Und ich fand, ich trete den Leuten da zu nahe. Also mir war das unangenehm.
Ja, ja.
Und ich glaube, ähnlich ist es dann dort auch. Denn die wohnen ja, wie wir gerade erzählt haben, doch alle sehr eng zusammen.
Ja, ja.
Was interessant ist bei diesem Dorf, ist, das befindet sich in der Nähe vom Gungguan. Und Gungguan ist eigentlich ja doch eine sehr belebte Gegend mit sehr vielen Restaurants und allem Möglichen, weil sie ja auch gegenüber der Taiwan-Universität ist und sehr viele Studenten sind und so. Aber wenn die Bewohner dieses Ortes ihren Ort verlassen, dann gehen sie selten zu dem sehr nahegelegenen Gungguan, sondern fahren viel lieber nach Wanhua oder woanders hin, weil sie dann eher das Gefühl haben, aus dem Dorf rausgekommen zu sein.
Interessanterweise ist auch das Huanminxinzun direkt hinter einer Universität. Weißt du zufällig, welche das ist?
Ja, die Taiwan.
Ist das die Taiwan-Universität? So groß? Ich dachte, das wäre
die
eine von
denen. Die ist schon ziemlich groß,
okay.
Ja.
Ja, das
scheint. Ja, dort befand sich übrigens zur Zeit der japanischen Kolonisation ein Forschungszentrum, wo Schlangen gezüchtet wurden.
Ah, ich dachte, es wären Seidenraupen.
Ja, das vielleicht auch, aber Schlangen auch. Mhm. Und als die Japaner dann gezwungen waren abzuziehen, haben sie auch die Schlangen freigelassen.
Das heißt, in der Gegend gibt es immer noch viele Schlangen.
Sollte es immer noch viele, okay, Schlangen geben, ja.
So, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Es ist die National Taiwan University of Science and Technology, die direkt hinter Huanminxinzun ist. Und deshalb, mir wurde auch erzählt, dass, also es gibt auch immer mal wieder neue Leute, die sich dort einen Raum mieten. Also es soll ziemlich schwierig sein mittlerweile, dort was zu mieten. Es scheint beliebt zu sein. Aber ja, zum Teil leben dort auch ausländische Studenten dann, zum Beispiel aus Indien. Ja, zur Geschichte vielleicht noch ein bisschen, weil das auch ganz interessant ist. Du sagtest, da war ursprünglich eine japanische Forschungseinrichtung, so ein Landwirtschaftsforschungsinstitut. Mhm. Und dann ist da außerdem noch das Kongjun Zuozhan Shilingbu. Das ist ja die Luftwaffe auch.
Ja.
Die haben auch oben auf dem Berg, wurde mir gesagt, irgendwie so ein Radar. Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus mit diesen ganzen militärischen Vorrichtungen, aber da ist auch aktuell noch von taiwanischem Militär so eine Einrichtung in der Nähe. Ich hatte dort mit einer ja auch Bewohnerin dort geredet, die dort am Wochenende quasi als im Besucherzentrum vor Ort ist. Und die hatte auch wirklich viele spannende Sachen zu erzählen. Das heißt, hier auch wieder, ja, wenn man eine Begleitung hat, die Chinesisch sprechen kann oder wenn man selber Chinesisch spricht, dann finde ich, lohnt es sich, mit den Leuten vor Ort zu reden. Manche sind gesprächig, manche sind nicht gesprächig. Und ich meine jetzt nicht die Bewohner, die dort leben, sondern die Leute, die im Besucherzentrum arbeiten. Und am spannendsten finde ich immer eben die Anekdoten aus dem Leben dort, die Erinnerungen, wie man früher dann den Einkauf gemacht hat. Also das Huanminxinchun, das ist ja auf einem Berg, da musste man erstmal die Treppen nach unten steigen und dann das Gekaufte wieder nach oben tragen.
Ja.
Und das bereitet jetzt auch den mittlerweile ja doch in der Regel sehr alten Bewohnern tatsächlich auch dann Probleme mittlerweile mit dem ganzen Treppensteigen dort.
Ja, du hast vorher diesen Gemeinschaftsraum angesprochen und der wurde geschaffen aus zwei ursprünglichen Häusern, wurde das zusammengelegt und dann die Trennwände rausgenommen, damit er größer wird. Und dieser wurde eigentlich gebaut, um wieder dieses Gemeinschaftsgefühl zu beleben. Denn dadurch, dass die Kinder größer wurden, dass die zum Teil auszogen oder andere Bedürfnisse hatten, ist das irgendwie mit diesem Gemeinschaftsgefühl schon ein bisschen auseinandergegangen, selbst wenn sie dort noch gewohnt haben. Ich meine, die Dörfer, die jetzt umgezogen sind, zum Beispiel in Beitou, in ein Hochhaus, da hat sich dann das sowieso etwas auseinandergelebt. Und in den Hochhäusern, da können die Leute dann die Wohnungen auch an Leute von außerhalb verkaufen, sodass das also jetzt nicht mehr nur noch diese ehemaligen Bewohner sind. Und dann hat man jetzt eben das geschaffen und jetzt kommen die Leute dort wieder zusammen und kochen auch wieder zusammen, weil jetzt viele alte Leute auch alleine wohnen. Ne?
Ja. Ja, dann würde ich jetzt noch auf ein Militärdorf zu sprechen kommen, das ganz in der Nähe von mir ist. Das ist nämlich das Sanchong Air Force Military Kindred Village in Sanchong. Warst du da schon mal?
Ja, da war ich schon mal und das ist das kommerziellste von allen diesen Dörfern.
So kann man es beschreiben, ja.
Denn dort gibt's hauptsächlich Restaurants, einen Buchladen, aber natürlich auch bestimmte Wohnungen, die als Museum dann aufbereitet sind.
Genau, also ich war gestern Abend tatsächlich nochmal dort auf meinem Abendspaziergang. Und genau, es gibt eine Wohnung eines, ich möchte jetzt sagen, Militäroffiziers, also irgendwie schon jemand mit einer gehobeneren Stellung auf jeden Fall im Militär, die jetzt so als, ja, als Schaubild quasi präsentiert wird. Also so, es sind auch jetzt nicht viele Beschreibungen dort, aber man kann sich eben anschauen, wie damals diese Wohnung eben aussah.
Ja, was dort auch ist, also zumindest zu der Zeit, als ich dort war, dass es dort Kochkurse gab.
Ah, okay.
Und zwar in den typischen Gerichten für diese Militärdörfer.
Das ist natürlich spannend.
Ja.
Hat man dann auch diese riesigen Woks benutzt, die mit Holz geheizt wurden?
Nein,
okay,
das
schade.
Nicht. Aber dieses Militärdorf ist auch für was anderes berühmt geworden. Und zwar, dort wird eine Aufführung regelmäßig gemacht. Und zwar ist das ein großes Hochzeitsbankett. Wird also die Gäste, also die Zuschauer, die kommen, die nehmen an diesem Bankett teil. Und zwar ist das Hochzeitsbankett des Dorfvorstehers Wang. Seine Tochter heiratet. Gut, es gab natürlich da eine Kritik, dass zur Zeit der Veteranensiedlungen, dass diese Bankette eigentlich was typisch Taiwanisches sind und nichts was Typisches für diese Militärsiedlungen. Aber sie haben dann natürlich auch typische Gerichte, die in den Militärsiedlungen verbreitet waren, in dieses Bankett aufgenommen. Und eigentlich eine ganz nette Idee, die Leute da reinzubringen und mal so ein Dorf auf eine andere Seite kennenzulernen.
Und gibt es diese Aufführung noch regelmäßig oder nicht mehr?
Ich denke schon. Also okay. Da müsstest du mal nachgucken.
Ja.
Also es war jedenfalls eine Zeit lang. Ich hätte auch gerne teilgenommen, aber als ich ich wusste nicht, ob das längerfristig ist. Und damals war es also sehr kalt am Abend. Okay. Und dann dachte ich, für meine Schwiegermutter und Tochter ist das nicht so geeignet.
Ja, ich werde mich mal erkundigen.
Also ganz billig ist es natürlich nicht, weil man natürlich auch das Essen bekommt.
Okay. Ne? Ja.
Aber es war auch eben gedacht als eine Möglichkeit, dieses Gemeinschaftsgefühl den Leuten zu vermitteln, denn man sitzt dann an einem Tisch mit Wildfremden und muss dann sich auch mit denen irgendwie da arrangieren.
Ja. Ja, genau. Also du meintest, es ist am kommerziellsten. Ich glaube, man kann das so ein bisschen, ja, womit kann man das vergleichen? Das ist halt recht schön zum Schlendern, so abends kann man sich da schön hinsetzen. Es gibt eine große Freifläche. Die Pizzeria dort ist ganz nett. Wenn ich jetzt zum ersten Mal in Taipeh zu Besuch wäre, würde ich mir jetzt das nicht unbedingt ganz weit oben auf meine Liste setzen. Aber es lässt sich eben auch ganz nett verbinden mit einem Besuch vom Sanre Nachtmarkt oder Morgenmarkt. Und ich weiß tatsächlich auch, dass die Hotels in Sanchung relativ günstig sein sollen im Taipeher Vergleich. Das heißt, vielleicht ist der ein oder andere bei seiner Taiwan-Reise ja zufällig in Sanchung untergebracht. Da kann man sich das schon mal anschauen. Ein anderes Militärdorf, das ich auch eher als so ein bisschen, ja, ich finde, kommerzialisiert hört sich so negativ an, aber was eher mittlerweile für andere Zwecke genutzt wird, ist ja das Sisinanzun, oder? Also ich kenne das, weil dort häufig so Märkte veranstaltet werden, so Kunsthandwerkmärkte zum Beispiel.
Ja, das war eines der ersten, die eröffnet wurden. Und zu Beginn war dort auch ein Restaurant und eine Verkaufshalle. Das hat nun leider zugemacht. Mal sehen, ob was Neues reinkommt. Gut, eines der Häuser wird auch für Kinder genutzt, ähnlich wie in Ziache, wo dann auch ein Raum, wo eben Kinder spielen können. Aber ist trotzdem auch ein Ausstellungsteil dabei. Und was dort günstig ist, ist ganz in der Nähe vom Taipei 101, 101. Also muss mehr oder weniger nur über die Straße gehen und schon ist man da.
Genau, also ich werde auch die ganzen Adressen von den ganzen Dörfern, über die wir hier reden, in der Beschreibung verlinken. Dann kann man sie sich einfach einspeichern, auf Google Maps zum Beispiel. Und wenn man dann in Taipei unterwegs ist, kann man ja einfach mal schauen, ob man nicht zufällig an einem dieser Orte vorbeikommt und sich das mal anschauen möchte.
Ja, apropos kommerziell, ich meine, wenn man, je mehr von diesen Dörfern man restauriert und zugänglich macht, man muss sich ja immer überlegen, was mache ich dann damit? Und nicht alles kann eben nur Ausstellung sein, denn das kostet ja auch alles. Und von daher ist es verständlich, dass auch kommerzielle Betriebe dort unterkommen.
Ja, nein, das soll jetzt auch wirklich keine Kritik sein. Es ist eben nur die Überlegung, ob man eher sich für den geschichtlichen Aspekt interessiert. Da empfehlen wir, wie gesagt, das in Beitou. Aber wenn man auch einfach mal ja so ein bisschen ein Hauch von diesem Feeling bekommen möchte, wenn man sich das einfach mal anschauen möchte, sich ein bisschen ja vorstellen möchte, wie das vielleicht war, dann sind die anderen auch wirklich schön anzusehen.
Ja, in Beitou kann man auch ein Eis kaufen dort und eventuell Dampfnudeln, aber da muss man dann 15 Minuten warten, bis die fertig sind.
Ja, ein Ort, der nochmal ganz besonders ist und der tatsächlich auch unter Touristen noch am ehesten bekannt ist, ist ja das Treasure Hill Artists Village, was ursprünglich streng genommen gar kein Militärdorf war, sondern von Militärangehörigen quasi illegal gebaut wurde.
Kann sein, dass die keiner besonderen Einheit angehört haben und deshalb nicht in dem Militärdorf dieser Einheit untergekommen sind.
Mhm. Und tatsächlich gibt es da auch eine ziemlich spannende Geschichte. Das Dorf sollte nämlich abgerissen werden, aber es gab dann ziemlich viel Protest dagegen, so dass das Dorf mittlerweile ja erhalten geblieben ist und eben vor allem für Künstlerresidenzen genutzt wird, also auch viele internationale Künstler, die dort so eine Residenz machen. Wir haben da zum Teil auch schon Künstler interviewt, die dort einen Aufenthalt hatten. Ich kenne das Dorf vor allem auch daher, dass es dort hin und wieder mal Märkte gibt oder auch irgendwelche Kulturfestivals.
Ja, Ausstellungen auch, ja. Aber es gibt auch noch ein paar originale Bewohner.
Mhm. Also ich habe dazu ehrlich gesagt gar nicht so viel zu erzählen. Ich würde da einfach ein bisschen auf Sendungen verweisen, die unsere Kollegen schon gemacht haben. Wen das interessiert, der kann sich das gerne anhören.
Es lohnt sich auf jeden Fall, dorthin und zu gehen.
Hat eben
und ist eben in der Nähe von Gungwan, was wir ja eben schon erwähnt haben.
Genau, ja.
Und man kann von dort auch noch rübergehen über den Guaninshan, den kleinen Guaninshan, kleinen Guaninban zur zum Wasserwerk. Und das ist auch sehenswert.
Okay, ja, das muss ich mir auch noch anschauen. Als letztes habe ich jetzt noch ein Militärdorf aufgeschrieben, weil ich glaube, darüber muss man einfach mal reden. Es ist nicht in Taipeh, es ist in Taichung. Und das ist, glaube ich, ja unter Touristen das vielleicht am bekannteste Militärdorf, nämlich ist das Rainbow Village. Warst du da schon mal?
Ja, ich war da. Und zwar hat da ein alter Mann sich künstlerisch an den Außenwänden des Dorfes verewigt.
Genau, und die Geschichte ist, dass er so das Dorf vor dem Abriss retten konnte, weil das Dorf dann aufgrund dieser sehr bunten Malereien eben...
Ja, so naive Malerei, würde ich sagen.
Ja, also es ist schon sehr, sehr hübsch anzusehen, sehr bunt auf jeden Fall, deshalb auch der Name Rainbow Village. Und das ist dann halt so als Fotospot bekannt geworden. So wie ich es jetzt online nachgelesen habe, gab es zeitweise auch ein Café dort. Dann gab es aber 2022 Streitigkeiten mit der die Betreiberfirma und ich glaube die Stadt haben sich gestritten, sodass dann, so habe ich es online gelesen, dass dann eben Angestellte der Betreiberfirma die Malereien zum Teil vandalisiert hatten. Dann wurde es wieder renoviert, aber von dem, was ich gehört habe, ist das Dorf, so wie es heute ist, nicht mehr so sehenswert, wie es davor war. Also als ich dort vor, ich möchte jetzt sagen, 1,5 Jahren war, war ich ja zufällig gerade in Taichung in der Nähe dort. Wir haben es angeschaut, aber es ist schon ein bisschen auch ab vom Schuss, wenn man in Taichung ist. Und deshalb so ein bisschen die Warnung. Also es ist eben, es haben wir schon Freundinnen, die mich hier in Taiwan besucht haben, haben gesagt, hey, das habe ich online gelesen, lass mal dorthin gehen, da kann man schöne Fotos machen. Kann man auf jeden Fall. Also
ja, aber sonst kann man nicht sehr viel
aber
machen.
Aber genau, also wenn man Lust hat, so ein bisschen ab vom Schuss hinzufahren und dann dort Fotos zu machen, auf jeden Fall kann man gerne machen. Aber ich glaube, man sollte jetzt auch nicht allzu hohe Erwartungen haben, weil außer Fotos machen kann man dort eigentlich eher nicht.
Ja, es ist eben eine Einzelinitiative und es sind eben nur die Malereien außen. Die Häuser an sich innen kann man nicht besuchen und von daher, ja, wenn man es online gesehen hat, hat man es auch gesehen.
Ja, es ist tatsächlich so eine Geschichte, die ich auch von online, von Medien oder Accounts manchmal sehe, die eigentlich nichts mit Taiwan zu tun haben, aber die halt diese Geschichte von diesem Regenbogen-Opa erzählen, der tatsächlich 2024 dann verstorben ist auch. Genau, unsere Empfehlung bleibt weiterhin in Beitou. Aber wir hoffen, dass unser Überblick jetzt über die ganzen unterschiedlichen Dörfer, die eben auch ja durch Taipeh so ein bisschen verteilt sind, hilfreich sind für die Leute, die sich dafür interessieren. Und ja, wir hoffen, dass ihr vielleicht jetzt auch ein bisschen Interesse habt an diesem Teil der taiwanischen Geschichte und euch überlegt, welches der Dörfer ihr besuchen wollt.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 23. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.